Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 22 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt endlich wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan, schön dich wieder gegenüber sitzen zu haben.
Hallo Tobias, absolut. Es ist wieder, wir sind wieder reif sozusagen. Und ja, frisch aus den Semesterferien zurück haben wir wieder viele spannende Themen, die wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten besprechen wollen.
Ja, genau. Und an der Stelle vielen Dank auch an diejenigen, die sich mit Themenvorschlägen an uns gewendet haben, die uns E-Mail geschrieben haben. Vieles hat sich tatsächlich mit unserem Plan, den wir sowieso schon hatten, überschnitten, sodass ich eigentlich überzeugt davon bin, dass die kommenden Folgen wirklich auch recht spannend werden.
Genau. Und ich denke, wir starten gleich. Schluss mit dem Vorgeplänkel. Das übergeordnete Thema für die nächsten Folgen sind Notfälle in der HNO. Und heute starten wir mit Notfällen bezogen auf die Nase.
Ja, richtig. Lass uns doch da direkt einsteigen mit dem Nummer 1 Krankheitsbild, dem Nasenbluten, der Epistaxis.
Dem Klassiker der Nacht sozusagen.
So sieht's aus, nicht nur an Halloween. Paar Eckdaten vielleicht. Lebzeitprävalenz, irgendwann im Lauf des Lebens mal Nasenbluten zu bekommen, liegt tatsächlich bei 60%. Gott sei Dank kommen die nicht alle zu uns in die Klinik. Nur ein Zehntel, also etwa so 6-10% der betroffenen Patienten, benötigt tatsächlich medizinische Hilfe. Und davon auch wieder nur ein Bruchteil, also unter 1%, so 0,1-0,2%, brauchen dann aufgrund von der Epistaxis auch wirklich eine Krankenhausbehandlung stationär.
Okay, aber dann, wir sehen das ja doch ziemlich häufig, ne? Wir sind halt natürlich ein Sammelbecken auch für sowas, aber dass es so wenig ist, hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Ja gut, wobei die meisten Patienten mit Epistaxis können wir Gott sei Dank auch ambulant behandeln.
Ja klar. Und wir haben diese tollen niedergelassenen Kollegen, die sich erfreulicherweise größtenteils mit diesem Thema beschäftigen und wir sehen viele von den Patienten gar nicht. Ja.
Das stimmt. Wenn wir gucken, gibt es in Deutschland Leitlinien dazu, kann man ganz klar sagen, nein. In Deutschland existiert keine dezidierte Leitlinie zum Management der Epistaxis. In anderen Ländern sieht es ein bisschen anders aus. Die American Academy hat 2020 eine Practice Guideline Nosebleed rausgebracht und wir müssen gar nicht über einen großen Teich. In Frankreich gibt es auch von der französischen HNO-Gesellschaft eine Leitlinie. Die ist von 2017, aber da hat sich wahrscheinlich auch bis heute nicht so viel geändert. Nasenbluten hat im Grunde zwei Alterspeaks in der Häufigkeit. Und ein Alterspeak ist so bei Kindern unter 10 Jahren und dann tatsächlich erst wieder bei den älteren Personen. Also so ab 70 geht es dann wieder hoch.
Ja, das hat sich auch über die Jahre nicht verändert, obwohl die Begleitmedikation der Patienten, solange ich jetzt HNO-Arzt bin, sich deutlich verändert hat. Da sprechen wir ja nachher noch drüber. Haben Medikamente Einfluss auf die Häufigkeit? Ja, zu den Ursachen. Also die häufigste Ursache ist im Prinzip Nase bohren. Ne? Finger in die Nase rein, da ist eine Kruste, die mache ich jetzt fort. Mein Sohn hat auch immer wieder Nasenbluten, also einer von den dreien. Und es ist auch nicht immer die gleiche Seite bei ihm. Und bei ihm weiß ich, der hasst das halt, wenn da vorne so ein Popel drin ist. Und dann fängt es an, ne? Zu den ungünstigsten Zeitpunkten.
Gut, aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, mein Finger in der Nase, klar, Finger im Mund. Und wir haben ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen im Mund, die auch mal scharfkantig und spitz sind. Und jetzt nicht jeder blutet ständig aus dem Mund. Warum kommt es denn in der Nase jetzt so häufig zum Blutungsereignis?
Ja gut, also erstmal die Nase, insbesondere der vordere Anteil, ist natürlich sehr exponiert gegenüber Luft, dem Luftstrom. Und in der Nase, im Bereich der Schleimhaut, sind sehr viele oberflächliche Gefäße. Ja, und die sind natürlich sehr anfällig für Blutung.
Ja, und dann bilden eben diese oberflächlichen Gefäße im Bereich des Naseneingangs am inferioren Septum auch noch dieses Gefäßgeflecht. Also genau dort, wo man extrem gut mit dem Finger und dem langen Fingernagel hinkommt.
Genau, der Locus Kieselbachii. Ich habe immer früher im Untersuchungskurs den Studis gesagt, das ist ein bisschen wie in der Bibel Euphrat und Tigris. Wir haben dieses Zweistromland und in der Bereich, wo die kommt es halt zu den Überschwemmungen und bei uns in der Nase zu den Blutungen. Ja, jetzt Butter bei den Fische. Jetzt kommt einer mit Nasenbluten zu uns in die Klinik. Wie gehen wir dann Step by Step voran?
Das Entscheidendste ist, glaube ich, zuerst mal den Patienten anzugucken und zu entscheiden, ob der jetzt so stark blutet, dass er wirklich eine umgehende Behandlung benötigt.
Ja, da ist auch manchmal ist dann auch, muss man sich den Patient angucken und sagen, okay, der sieht einfach nicht gut aus. Und das ist so ein erster Indikator. Einfach immer den Mensch anschauen und sagen, okay, der sieht irgendwie krank und schlapp aus. Das ist ganz wichtig, weil wir haben ja nicht sofort, wissen nicht, wie lange hat es geblutet, wie viel hat es geblutet und wie viel Blut hat er denn noch? Ne?
Genau, also darauf müssen wir halt achten. Gibt es irgendwie Anzeichen? Ist der Atemweg kompromittiert? Ist eine hemodynamische Instabilität? Jetzt rein dieses Schlagwort, da kommt jemand mit Nasenbluten, sagt ja überhaupt nichts über die Stärke und eben die Dauer. Wenn der Patient soweit stabil ist, kann man zunächst mal auf einen Untersuchungsstuhl setzen, Kopf nach vorne nehmen. Wenn man was hat, kann man was Kaltes in den Nacken legen und dann kann der Patient zunächst mal das untere Drittel der Nase, also den Bereich, der einfach weich ist, der komprimierbar ist, den kann er selbst komprimieren. Und das wäre auch letztlich die konservative Therapie, die man prinzipiell schon überall zu Hause, wo auch immer machen könnte, bevor man überhaupt einen Arzt aufsucht. Und so sollte der Patient auch mindestens 5 Minuten sitzen bleiben. Zum Teil in der Literatur ist sogar beschrieben, bis zu 15 Minuten. Und wenn man das mal selber ausprobiert, also Kopf nach vorne, Nase zuhalten und dann mal auf die Uhr guckt, das sind schon 5 Minuten extrem lang. Und wenn man da 15 Minuten sitzt, das ist eigentlich klar, dass das sonst so keiner macht. Aber das kann man zunächst mal machen und währenddessen kann man ja schon bei einem Patienten die Anamnese erheben.
Genau. Also das mit dem Eis ist so eine Sache. Viele machen das, wir machen das hier in der Klinik auch. Idee ist, dass man eine Vasokonstriktion der Blutgefäße bekommt, im Kopf, entsprechend auch der nasalen Blutgefäße. Aber in der Literatur ist der Nutzen, sagen wir mal, kontrovers diskutiert. Also kann man machen, aber ist jetzt vielleicht nicht das Allerwichtigste.
Es ist kein Gamechanger.
Es ist kein Gamechanger. Also das Nase-Zuhalten kann ein Gamechanger sein und ist, glaube ich, wirklich das Erste und Wichtigste, was man machen muss. Gut, und wenn wir jetzt den Patienten befragen, ist natürlich wichtig, um herauszufinden, wie viel Blut er verloren hat, auch seit wann es blutet. Das ist ein ganz guter Indikator. Hat es immer wieder geblutet und gab es einen Auslöser? Kann ja sein, Nasentrauma zum Beispiel oder was tief in die Nase reingeschoben, dann hat man schon so ein ganz gutes Gefühl. Ja, und mit der Mengeneinschätzung, das ist schwierig, da braucht man auch Erfahrung, aber es ist halt eben wichtig, dass man fragt, ob es früher schon Blutung gegeben hat, ob der Patient eine bekannte Anämie hat oder anderweitig krank ist, das ist wichtig. Und Medikamente abfragen, also vor allem halt Blutverdünner.
Genau, das fällt dem Patienten auch tatsächlich häufig schwer, die Menge einzuschätzen. Ja, die wenigsten lassen das da richtig laufen. Das ist halt genau das, was man nicht tun soll, dass man einfach das laufen lässt, sondern die versuchen das ja abzutupfen und dann wird es ganz schwer, das einzuschätzen, wie viel Menge Blut braucht es denn jetzt, um das Taschentuch rot zu färben. Aber jetzt gerade bei den Medikamenten und bei der Blutgerinnung, da ist im Akutfall ja auch zunächst gar nicht indiziert, dass jetzt die Patienten die Antikoagulation absetzen. Jetzt gerade bei den Patienten, die zum Beispiel Markomar haben, das hat natürlich, wenn man die Frage mit ja, ich nehme sowas ein, beantwortet bekommt, dann sollte man die Konsequenz daraus ziehen und einmal Blut abnehmen und einfach im Labor gucken, ob vielleicht eine Überdosierung vorliegt.
Also Markomar gibt es ja fast gar nicht mehr. Ich sehe ganz selten Patienten, die Markomar haben. Es gibt einige, die noch damit eingestellt sind. Aber das stellt ja tatsächlich eine Ausnahme dar, weil da kann es einfach, auch wenn mal so GI-Blutungen kommen, einfach so eine über Zeit entstandene Überdosierung schon also zu einer nicht stillbaren Blutung führen. Jetzt noch zu den Begleiterkrankungen. Also klar, wir wollen natürlich abchecken, ob es irgendwie Gerinnungsstörungen gibt, ob es vielleicht in der Familie eine erhöhte Blutungsneigung gibt. Das ist vielleicht bei Kindern vor allem wichtig. Aber eben auch, ob andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen, wie Nieren-Lebererkrankungen, kardiopulmonale Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck. Ne? Also das haben wir immer wieder. Patienten kommen zu uns in die Klinik, haben brutal hohen Blutdruck und Nasenbluten. Und dann ist immer diese Henne-Ei-Geschichte, kommt jetzt das Nasenbluten vom Blutdruck oder der Blutdruck vom Nasenbluten? Das kann manchmal auch so eine Mischung sein.
Zu den Medis vielleicht noch ganz interessant, finde ich da, wenn Patienten gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, dann haben die zunächst mal per se ein erhöhtes Risiko für Nasenbluten. Aber wenn die das einnehmen, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die dann tatsächlich so bluten, dass man die stationär behandeln muss.
Dazu muss ich eine Sache sagen. In dieser Studie gibt es einen kleinen Confounder. Es ist nämlich so, dass wir natürlich Patienten, die Blutverdünner nehmen, auch eher stationär aufnehmen, weil wir das als erhöhtes Risiko einschätzen. Das fließt ja in die Statistik ein. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass ein Drittel aller hospitalisierten Epistaxis-Patienten eben Antikoagulantien und oder Thrombozytenaggregationshemmer einnehmen.
Ja, das stimmt natürlich. Und was die Hypertonie angeht, hast du ja schon gesagt, Henne-Ei. Aber das wird tatsächlich ja auch recht kontrovers diskutiert. Da gibt es Daten, die zeigen, dass Patienten mit dem Hypertonus auch ein erhöhtes Risiko für eine Epistaxis haben. Aber es gibt keine Studie, die wirklich einen kausalen Zusammenhang belegt. Im Fall einer akuten Blutung ist die Therapie auch in der Regel zunächst mal auf die Blutstillung gerichtet. Und der hohe Blutdruck muss jetzt nicht unbedingt notfallmäßig stark gesenkt werden. Es sei denn, man hat natürlich eine hypertensive Krise, da muss man reagieren. Aber die symptomlose Blutdruckerhöhung auf Werte 180 zu 120 wird sogar von der Europäischen Hypertoniegesellschaft und von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie eine orale medikamentöse Blutdrucksenkung empfohlen, allerdings über 24 bis 48 Stunden, also ganz, ganz langsam. Und es ist eben nicht empfohlen, den Blutdruck jetzt akut runterzuprügeln. Aber gut, jetzt haben wir eine Anamnese erhoben. Wie geht's weiter? Was würdest du untersuchen?
Okay, also zuerst wollen wir natürlich wissen, wo blutet's, ne? Weil das für uns besonders einen großen Unterschied macht, kleines Besteck oder großes Besteck. Und dafür schauen wir vorne in die Nase rein, also machen eine Anteriorrhinoskopie. Wir hier in der HNO-Klinik machen das natürlich mit dem Nasenspekulum. Genau, und dann schaut man erstmal auf den Locus Kieselbachii. Das ist die erste Präledizionsstelle vorne am Septum. Und da sieht man dann meistens entweder eine aktive Blutung oder eine Krusse. Und wenn man das nicht sieht, kann man natürlich etwas weiter hinten noch schauen. Aber tatsächlich schwelle ich dann relativ schnell die Nase mit Watte und einer Flüssigkeit ab, um das besser dann später tief endoskopieren zu können.
Genau, was da manchmal helfen kann, ist, dass man dann den Patienten kurz schneuzen lässt, dass das ganze alte Blut und die Koagel mal weg sind, weil auf den Koageln, da nützt halt die abschwellende Medikation relativ wenig.
Und da muss er aufpassen. Also wenn so ein Nasenbluter, wenn man den in der Nase manipuliert und der kriegt einen Niesreiz, ne, der versprüht das auf dir, auf deinem Kittel, in deinem Gesicht. Also da muss man schon aufpassen, gegebenenfalls halt so eine Schutzbrille anziehen, damit man da vor Kontamination geschützt ist.
Ja, nicht nur gegebenenfalls. Also Eigenschutz ist super wichtig und man sollte, so ist die Empfehlung, am besten eine Schutzbrille tragen, so eine Einmalschürze, Handschuh auf jeden Fall. Und wenn man einen Patienten mit Epistaxis versorgt hat und sich mal sein Equipment dann anguckt, da findet man immer Blutspritzer. Das ist noch nie passiert, dass da nie irgendwo was drauf war. Und es ist, wie du sagst, ne? Wenn die dann auch anfangen und müssen auf einmal niesen, dann sieht man hinterher aus wie ein Marienkäfer. Und du hast ja schon gesagt, bei der Untersuchung schauen wir zunächst mal eben in die anterioren Bereiche. Da findet man ja tatsächlich auch die Blutungsquelle am häufigsten. 90% der Fälle, typische Lokalisation, eben, wie du gesagt hast, der Locus Kieselbach. Und den Plexus hattest du ja schon mal erwähnt. Nochmal im Detail. Locus Kieselbach ist ein Gefäßzusammenschluss von Ästen der letztlich Arteria carotis interna über Edmodalis anterior und der Arteria carotis externa über mehrere Äste, also Sphenopalatina, Labialis superior, die Palatina major. Also da kommen extrem viele gut blutführende Gefäße zusammen.
Genau, und das ist dieses Zweistromland eben, Carotis interna und Carotis externa, wo die Versorgung herkommt. Und wenn man dann in eine sehr invasive Blutstillung geht, kann man sich natürlich immer weiter nach hinten begeben, sozusagen in größere Gefäße zurückgehen. Aber das ist ja meistens bei den kleinen Blutungen vorne, ist es eigentlich nie der Fall, sondern typischerweise bei der Posterior-Epistaxis. Die ist ja insgesamt deutlich seltener, macht so 5-10% aus. Und da blutet es fast immer aus der Arteria sphenopalatina, respektive aus einem ihrer Äste in der Nase. Und ja, das ist eine aggressive Blutung und die braucht in der Regel eben auch ein aggressives Management. Und das endet häufig in der OP.
Genau, und das ist eben das Typische. Du machst eine Arteriorhinoskopie, siehst keine Blutungsquelle. Dann wäre der Zwischenschritt einmal abschwellen und Oberflächen betäuben, einmal die Nase sauber machen und dann ganz wichtig, das kann nur der HNO-Arzt, mit dem Endoskop in die Nase und die Blutungsquelle suchen.
Ist manchmal schwierig. Also wenn es so richtig im Sturz blutet, sieht man da einfach nichts. Ist so. Ja, also das klingt jetzt so sehr theoretisch. Wir identifizieren die Blutung in der Sphenopalatine. Häufig kann man nur sagen, ich habe das Gefühl, das kam von da hinten. Ne? Und genau, Sphenopalatina ist die häufigere, aber es gibt noch die Edmodalis anterior, die ja aus der Arteria ophthalmica kommt, also interner Stromgebiet.
Ja, genau. Wenn es wirklich stark blutet, findest du es nicht. Aber tatsächlich, wenn man es untersucht, hast du über die starre Endoskopie eine Erfolgsquote von so 80-90%, wirklich die Blutungsquelle zu identifizieren. Und gerade wenn dann eine schwere Blutung ist, eine refraktäre Epistaxis, du irgendwie nichts findest, dann muss man eben an die Edmodalis anterior denken. Und da lohnt es sich, auf einen ganz bestimmten Region zu schauen. Da ist ein Punkt, dieser Stammsche S-Punkt, der ist quasi ein arterielles Gefäßstiel in dem Bereich. Der ist lokalisiert im oberen Bereich des Septums, so ein bisschen hinter dem Schwellkörper am Septum, so ungefähr auf der Höhe der Projektion der Schulter der mittleren Muschel.
Das ist schon eine Lokalisationsangabe für Rhinochirurgen eigentlich.
Absolut. Und der ist gut versteckt. Und den sieht man normalerweise bei der anterioren Rhinoskopie schwer bis gar nicht. Und aber wenn man das weiß, und jetzt wissen es ja alle und auch Nicht-Rhinochirurgen können wahrscheinlich bei der starren Endoskopie die mittlere Muschel finden. Also da lohnt es sich hinzugucken, speziell Septum, Höhe, Schulter, der mittlere Muschel. Und da kann man tatsächlich bei so schweren rezidivierenden Epistaxis, kann man da bis zu 30% dann dort die Blutungsquelle identifizieren und kann die da versorgen.
Gut, jetzt haben wir den Übeltäter, die Blutungsquelle lokalisiert und identifiziert. Und jetzt wollen wir das gezielt angehen. Was auch immer gezielt angehen heißt. Also, wenn es jetzt nicht exzessiv blutet, dann wollen wir die Blutungsquelle veröden. Und veröden ist eigentlich immer besser. Es ist wirksamer, es geht schneller, Patient ist wieder schneller weg und es hat eigentlich auch weniger Komplikationen. Es ist also für den Patient, wenn es geht, eigentlich immer die bessere Lösung. Und da gibt es grundsätzlich zwei Techniken. Das eine ist elektrisch, also bipolar mit einer bipolaren Pinzette. Und das andere ist chemisch, zum Beispiel mit diesen Silbernitratstiftchen. Wobei man sagen muss, die elektrische Variante ist gezielter, suffizienter und hat weniger Komplikationen. Eine mögliche Komplikation ist ja die Septumperforation, dass man halt das zarte Septum zu arg verödet und dann dort eine Wundheilungsstörung auftritt und ein Loch entsteht. Und das ist zumindest, so wie ich es früher gelernt habe, eben bei den weniger gut kontrollierten Ätzungen größer das Risiko.
Wenn man jetzt ätzt, dann sollte man vielleicht im Sinne des Patienten vorher einmal ein topisches Anästhetikum aufbringen. Der Patient will es einem danken, das ist schon sehr, sehr unangenehm, egal ob mit Silbernitrat oder mit der bipolaren Pinzette.
Ja, also das würde ich eigentlich immer machen. Ich würde das immer machen in der Nase. Man muss halt vorher fragen, ob die Patienten in irgendeiner Form allergisch sind. Das sollte man abfragen, das gibt es ab und zu, ob es mal Probleme beim Zahnarzt oder so. Würde ich aber immer machen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil meistens dann eben auch ein abschwellendes Medikament mit in dieser Lösung noch dabei ist. Man sieht dann besser, es ist betäubt, es blutet vielleicht auch ein ganz bisschen weniger. Und später, wenn wir eine Tamponade einbringen, hat die Nase, ist größer, die schwillt ja dann nachher wieder und dann können wir die Tamponade auch etwas besser einbringen.
Genau, also letztlich lokale Betäubung ist ganz wichtig, wird aber einfach auch häufig mal vergessen, weil man sich in dem Moment einfach so freut, dass man jetzt die Blutungsquelle gefunden hat und eben dem Patienten gut helfen kann. Und dann wird direkt losgekokelt oder eben vielleicht auch tamponiert und eben nicht sich die Zeit genommen, um da wirklich im Sinne des Patienten eine lokale Anästhesie aufzubringen.
Und Lokalanästhesie heißt hier Watte mit Medikament. Das wird nicht eingespritzt. Ne? Man kann auch ein Spray verwenden, also das geht auch, wenn man das hat. Aber das wird nicht mit der Spritze eingebracht, wie wenn man jetzt irgendwie was an den Zähnen macht oder einen Hauttumor entfernt oder sowas.
Genau. Und selbst wenn man den Patienten versucht zu koagulieren und das dann nicht hinkriegt oder man von vornherein denkt, ich muss den Patienten austamponieren, ist einfach das gut für den Patienten, wenn er eben vorher die Nase abgeschwollen bekommen hat und ein topisches Anästhetikum aufgebracht ist. Da gibt es nicht selten beim Einbringen auch mal vasovagale Reaktionen und das kann man so ein bisschen abmildern damit.
Genau. Was jetzt unsere Assistenten noch machen und was, glaube ich, kein Fehler ist, ist, dass man versucht, topisch Tranexamsäure einzubringen als weiteren Zwischenschritt sozusagen. Das tut man auch üblicherweise auf einen Wattetupfer und lässt man dann so 10 Minuten in der Nase drin. Und Tranexamsäure kann einfach die Notwendigkeit einer Tamponade etwas reduzieren.
Genau. Also das ist jetzt keine Therapie, wenn man so ein spritzendes Gefäß vor sich sieht. Aber wenn man koaguliert hat und irgendwie die Koagulationsränder fangen noch an, so ein bisschen zu schmieren, dann kann das durchaus helfen. Das ist ein guter Trick. Du hast schon vorhin gesagt, bei der beidseitigen Kauterisation, gerade im Bereich des Septums, muss man aufpassen, sollte man vermeiden. Es besteht dadurch die Gefahr einer Septumperforation. Auch wenn es in der Literatur, zumindest habe ich darüber nichts gefunden, keine Studie gibt, die wirklich eine Häufigkeit einer Septumperforation eben nach dieser Kauterisation angibt.
Ja, wenn die Patienten bei uns mit der Frage Therapie der Septumperforation kommen, geben die unterschiedliche Gründe an. Einer ist eben Zustand nach Scheidewandoperation. Ich denke, das ist ein häufiger Grund. Ein zweiter Grund sind, das wissen die Patienten dann aber häufig nicht in dem Kontext, sind halt Gefäßerkrankungen, die zu quasi Nekrosen in der Scheidewand führen. Und das dritte ist eben halt Koagulation oder Therapie eines Nasenblutens. Das ist schon so, dass wir das, glaube ich, gehäuft sehen. Und ich würde sagen, das gilt dann auch als kausal.
Ja, auch wenn es keine offizielle Studie dazu gibt. Aber tatsächlich ist die Therapie, wenn man eben Gefäßstumpf hat und das dann verödet, ist gar nicht so schlecht. Ungefähr so 10-12% hat man bei der Koagulationstherapie an Therapieversager. Und da muss man natürlich gucken, wenn man diese Blutungsquelle nicht suffizient koaguliert bekommt oder wenn man die Blutungsquelle gar nicht findet, dann kommt die nächste Eskalationsstufe und das wäre dann eben eine Nasentamponade.
Da wäre auch wünschenswert, dass wir eine 90-prozentige Trefferquote hätten bei der Nasentamponade.
Nasentamponade gibt es prinzipiell ja verschiedene Arten von Tamponaden, ganz, ganz viele verschiedene. Ein großes Unterscheidungsmerkmal ist, es gibt resorbierbare Tamponaden und nicht resorbierbare Tamponaden. Und letztlich bei der Behandlung der Epistaxis würde ich sagen, zu über 90% ist die klassische nicht resorbierbare Tamponade die Fingerlingstamponade, bei denen so ein Schaumstoffkern mit einem Gummiüberzug versehen ist, bei uns im Einsatz.
Es gibt noch eine andere Unterscheidung bei den Tamponaden, und zwar, ob die gummiert sind oder nicht. Aber früher waren Tamponaden eben nicht gummiert. Da waren das diese 5 Meter langen Salbenstreifen, in die Nase eingeführt wurden. Die gibt es heute immer noch, aber die verwendet eigentlich keiner mehr. Die dislozieren schnell, die können sich eher infizieren, sodass eigentlich diese klassischen Fingerlingstamponaden, wie von so einem Fingerling von einem Handschuh mit einem Schaumstoffkern, eigentlich so der Standard sind in der ersten Tamponadenstufe.
Genau, und die kann man auch wieder leichter entfernen, das ist ja der große Vorteil. Die Tamponaden früher mit den Gazestreifen, die haben sich ja mit Blut vollgesogen und haben sich dann letztlich mit dem Wundbett verbunden. Und wenn man die dann wieder entfernt hat, dann hat man natürlich das ganze Wundbett wieder aufgerissen und hat dann nicht selten wieder auch eine Blutung verursacht.
Ja, das Gute an den Tamponaden ist auch, dass man diese Fingerlingstamponaden, dadurch, dass die relativ gut komprimierbar sind mit der Pinzette in der vordilatierten Nase durch unser abschwellendes Medikament, lassen die sich ganz gut schichtweise platzieren. Wenn man jetzt mehrere einsetzen möchte, gibt es in unterschiedlichen Größen. Aber die können natürlich nicht so viel Druck ausüben. Und wenn es jetzt so richtig heftig blutet oder sehr weit hinten im Bereich der Koane, das ist ja dann die Stelle der Sphenopalatina, da reichen die manchmal einfach nicht aus. Und dann gibt es noch speziellere Tamponaden mit Ballons. Und diese werden in die Nase eingeführt und dann innen drin aufgepustet mit Luft oder sogar mit Flüssigkeit gibt es auch. Und die moderneren Tamponaden sind der Form der Nasenhöhle ziemlich gut nachempfunden und kleiden die dann aus.
Ja, und du hast schon erwähnt, wenn man mehr Druck braucht, gibt es die Tamponaden zum Aufblasen. Und der Druck ist auch ein wichtiger Aspekt. Also wenn wir tamponieren, dann ist eigentlich die Empfehlung, dass man beide Nasenhaupthöhlen tamponiert, auch wenn es nur aus einer Seite blutet, da eben hierdurch insgesamt ein höherer Druck aufgebaut werden kann. Und für eine posteriore Epistaxis eignen sich diese Doppelballon-Tamponaden, bei denen wird dann der hintere Ballon im Nasenrachen platziert, aufgepustet, dann kann man den nach vorne nehmen. Das heißt, man hat wirklich einen ganz tollen Abschluss zur Koane und dann kann der vordere Ballon nochmal aufgeblasen werden.
Ja, und die moderneren Tamponaden haben jetzt wieder eine etwas rauere Oberfläche als früher. Früher waren die nämlich glatt. Das kam vom Blasenkatheter. Ne? Da hat man früher Blasenkatheter in die Nase reingeschoben und aufgepustet. Das war also überhaupt nicht der Nasenform nachempfunden. Und die flutschten dann raus, nach vorne oder nach hinten. Also das muss brutal unangenehm gewesen sein. Und ich habe in meinen ersten Jahren auch noch diese flutschigen Doppelballon-Katheter-Tamponaden verwendet, die häufig disloziert sind. Und bei den modernen passiert das eigentlich nicht mehr. Und die sind auch relativ gut einzubringen. Anders als der andere Klassiker von früher, die sogenannte Belloc-Tamponade. Wie oft hast du so eine Belloc-Tamponade schon eingelegt?
Ich muss tatsächlich ein paar Mal machen.
Ich
hatte bisher das Glück, dass es immer bei Patienten war, die auf Intensivstation lagen, die sowieso schon irgendwo sediert waren. Das beim wachen Patienten zu machen, das ist wie Rodeo-Reiten.
Ja, das ist ziemlich ätzend. Also da wird quasi so ein fetter Gaseklumpen, den man hat, also so ein Verbandsklumpen sozusagen, der mit 2 Fäden fixiert ist, durch den Mund quasi eingeführt in den Epipharynx und dann quasi die Bändel durch die Nase vorne rausgezogen und dann vorne verknotet, dadurch, dass man halt hinten die Nase zu hat. Und das ist schon richtig ätzend.
Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig vorzustellen, genau. Also man muss sich das so vorstellen, man muss zunächst mal was durch die Nase nach hinten schieben.
Zum Beispiel einen Absaugkatheter kann man nehmen zum Beispiel. Ne?
Also man nimmt einen Absaugkatheter, steckt den in die Nase rein, führt den hinten im Nasenrachen nach unten, muss den im Mund greifen, aus dem Mund wieder ausführen, an den Blasenkatheter oder an den Absaugschlauch, wird dann eben diese Belloc angeknotet und dann wird retrograd durch den Mund in den Nasenrachen durch Zug an diesem Absaugschlauch diese Tamponade platziert. Und das hört sich schon unangenehm an und ist es auch.
Okay, wir dürfen uns dabei noch nicht vergessen, der Patient blutet. Also das ist ja quasi so die allerletzte Methodik, die wir anwenden. Das heißt, in der Regel blutet der Patient wie die Hölle. Also das ist schon hart. Ne?
Ja, also eigentlich geht das fast nur in Sedierung oder Vollnarkose.
Und ist super selten. machen wie unsere Klinik, ich würde sagen einmal im Jahr oder so. Das ist ganz selten.
Eben seitdem wir diese Doppelballon-Tamponaden haben, extrem selten geworden, ja.
Gut, so jetzt haben wir schon über die verschiedenen Optionen der Tamponade gesprochen. Jetzt die Gretchenfrage, Antibiotikum. Ist ja jetzt bei uns auch während der Operation, geben wir immer seltener Antibiotika. Früher musste man ja Antibiotika geben, weil diese Gase-Tamponaden, dieser Stoff sich halt vollgesogen hat und man dann dieses Risiko von dem Toxic-Shock-Syndrom hatte. Das hängt sicherlich auch mit der Liegedauer zusammen. Da gibt es ja auch nicht so einen Standard.
Ja, wie gewohnt, gute Fragen. Also zum Zeitpunkt der Detamponade, also Liegedauer. Literatur ist da auch nicht einheitlich und man findet Zeiträume, die variieren zwischen 12 Stunden, meist 24 Stunden und so nach oben sind es 3 bis 5 Tage.
Wir machen es ja hier typischerweise 2 Tage, maximal 3.
Genau, und so 2 Tage ist auch der Zeitraum, den man in der Literatur mit am häufigsten findet. Also wir lassen die Patienten in der Regel für 2 Tage tamponiert. Und da, jetzt deine zweite Frage, wie sieht es aus mit dem Antibiotikum? Für die 2 Tage bei den Fingerlingstamponaden braucht man keine Antibiose. Auch in der Literatur, wenn man da reinschaut, Notwendigkeit einer systemischen Antibiose ist bei der anterioren Tamponade extrem umstritten. Man hat nicht wirklich einen eindeutigen Nutzen festgestellt. Es gibt halt immer wieder diese Einzelberichte von diesem Toxic Shock Syndrome. Das kann aber auch vorkommen, wenn man gar nicht tamponiert und nur operiert. Also da scheinen es andere Gründe mitzugeben. Und wenn man sich anguckt, wie viele Leute müsste man mit einem Antibiotikum behandeln, um einem Problem vorzubeugen, diese Number Needed to Treat, dann ist die da relativ hoch. Also wir haben eine Number Needed to Treat von knapp 600. Das heißt, wir müssen 600 Leute mit dem Antibiotikum versorgen, um einem wirklich irgendwie ein Problem zu ersparen. Und daher wird eigentlich ein Antibiotikum nicht standardmäßig angesetzt.
Wie ist denn das mit Tamponade und Patient mit Tamponade nach Hause schicken? Ist ja auch immer wieder so ein Thema, ich sag mal, medizinischer Dienst. Fragt an, war die stationäre Behandlung notwendig? Patient sagt, ich muss nach Hause, ich muss meine Frau pflegen, die ist im Pflegefall. Können Sie mir nicht Tamponade einlegen und ich komme nach 2 Tagen wieder?
Hochbrisant und sehr, sehr politisch.
Ich weiß.
Prinzipiell auch hier beschrieben, was man fürchtet, ist eine Dislokation der Tamponade und da gar nicht die Dislokation nach vorne, was dann in einer erneuten Blutung münden würde, wo man sagen kann, okay, gut, wenn das halt so ist, wenn die Tamponade rausflutscht, dann kommen sie wieder. Es ist eher die Dislokation nach hinten, die dann Richtung Atemweg geht und da wirklich Probleme machen kann. Und man muss eben sicherstellen, dass so eine Dislokation nicht auftreten kann. Das heißt, normalerweise haben die Fingerlingstamponaden ja Fäden vorne dran. Das heißt, die kann man vom Nasensteg dann verknoten. Aber wer gibt mir die Garantie, dass dieser Knoten hundertprozentig hält? Gibt einem keiner. Insofern prinzipiell denkbar. Aber wenn wirklich was disloziert, wenn dann was passiert, dann wird immer die Frage gestellt werden, warum ist der Mensch nach Hause gegangen?
Ja, ist leider so. Also auch festkleben, auch schwierig. Kann man, also machen, wir machen ja beides. Wir machen ja eine Verknotung und kleben das dann nochmal auf der Nase fest. Muss man aufpassen, dass dieser Bändel nicht in den Nasenflügel vorne einschneidet, dass es zu straff ist. Aber auch das ist, also das Sicherste ist, beidseitige Tamponade vorne verknotet und oben festgeklebt. Einseitig ist das Risiko deutlich größer, aber es ist, man befindet sich in so einem etwas rechtsfreien Raum, sage ich mal, ne? Weil man dann immer angegriffen werden kann, eine gewisse Angriffsfläche bietet dafür, dass man halt dieses Aspirationsrisiko nicht genug adressiert hat.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wenn man die Tamponade verknotet, dann einmal der Nasenflügel, wenn ich den Faden nach oben klebe, da kein Zug, dass es nicht in den Nasenflügel einschneidet, habe ich schon ganz, ganz fiese Verletzungen gesehen. Aber auch über dem Nasensteg, über der Columella, das habe ich auch schon gesehen, dass da Kollegen beim Verknoten einfach ordentlich angezogen haben Und da gab es da Druck mit großen. Und das kann wirklich dazu führen, dass die Columella komplett nekrotisch wird und man wirklich den Patienten Langzeitprobleme generiert.
So, jetzt haben wir die Tamponade nach 2 Tagen wieder rausgeholt und merken, ach Mist, es blutet wieder. Oder die Tamponade konnte die Blutung nicht suffizient aufhalten. Man kriegt eben dann den Anruf vom Assistenten, du, es reicht nicht, es blutet immer wieder. Dann ist der nächste Schritt eine Operation. Grundsätzlich haben wir ja gesagt, die 2 Hauptquellen sind das externer Gebiet, also Carotis externer Gebiet mit der Sphenopalatina, die ja der häufigste Ort ist, aber eben auch Etmoidalis anterior. Die OP ist super effizient, also die OP kann in über 95% der Fälle, hat die eine Erfolgsrate. Weiß nicht, ob das bei uns auch so ist, aber gefühlt ja.
Ja doch, würde ich schon, ich glaube, das sind wir ganz gut im Schnitt.
Genau, jetzt die Frage, wenn wir jetzt so eine Operation machen, ist ja ein Notfall und es ist in den allergrößten Fällen posteriores Sprunggebiet, brauchen wir ein CT von den Nasennebenhöhlen? Ja, ich bringe dir die fiesen Fragen jetzt.
Auch da wieder eine ganz politische Frage.
Ja.
Das sehen, auch hier im Haus sehen das Kollegen anders. Meine persönliche Meinung, und das ist ja das, was wir hier im Podcast eben vertreten, unsere Meinung, ja, wir brauchen es, denn ich kann, wenn ich in den OP gehe, nicht sicher sagen, es ist aus dem Stromgebiet der Arteria sphenopalatina. Wenn ich sicher wüsste, das ist nur die Sphenopalatina, könnte man argumentieren und sagen, gut, wir sind weit weg von der Schädelbasis. Aber auch da, ohne Bild, kann ich es nicht sicher sagen. Und wenn hinten im posterioren Ethmoid die Schädelbasis runterkommt, also ich habe das so gelernt, dass man eben bei der Versorgung, wenn es in OP geht, immer eine CT der Nasennebenhöhlen haben sollte. Einmal zu gucken, wie ist der Verlauf der Schädelbasis. Man kann sich gut orientieren. Und das Zweite, jetzt stehe ich im OP, gucke mir das Stromgebiet der Sphenopalatina an und da sieht alles Bene aus. Und ich muss tatsächlich im Bereich der Etmoidalis anterior. Und das würde ich auf keinen Fall ohne eine Bildgebung machen wollen. Insofern meine Meinung, wenn es in den OP geht, dann brauchen wir auch ein CT.
Ja, also leider ist auch die Medizin nicht immer ein Wunschkonzert. Es gibt Situationen, wo man dann kein CT hat und dann auch die Nebenhöhlensystem vorne komplett aufmachen muss. Ist mir auch schon so passiert. Aber es ist einfach am Ende ein großes medikolegales Problem. Und in der Regel bekommt man die Tamponade in der Nase so gut rein, dass wir noch ein Nebenhöhlen-CT bekommen. Wir haben halt hier jetzt nicht ein CT, wie wir einen Hörtest anfordern können, sondern das machen halt die Radiologen. Das ist bei uns baulich getrennt, aber das ist, kann in einer komplexen Nebenhöhlenoperation enden, dieses Ganze. Da muss man sich auf alles vorbereiten. Und genau, deswegen CT eindeutig ja.
Es gibt ja tatsächlich auch die Fälle, sehr, sehr selten, aber die gibt's, dass wir trotz aller Maßnahmen, die wir ergreifen und trotz OP keine suffiziente Blutstillung hinkriegen oder wieder ein Rezidiv bekommen. Und dann muss man natürlich sagen, Ultima Ratio, wenn wir trotz OP die Blutung nicht in den Griff bekommen, gäbe es noch die Möglichkeit einer endovaskulären Embolisation, eben durch die Kollegen der interventionellen Radiologie.
Genau. Hat auch Risiken. Ich kann mich hier an einen Fall erinnern, Patient mit Nasenbluten, so aus dem Etmoidalis anterior Gebiet. Es gab irgendeinen Grund, weswegen man dort, entweder hatte der ein System, ich weiß nicht mehr genau, es gab einen spezifischen Grund. Der hatte noch irgendeine Nebenerkrankung und da hat man das embolisiert und er ist halt im Rahmen der Embolisation erblindet auf der Seite.
Das kann halt sogar, weil das eben die Anastomosen gibt, auch zum Schlaganfall führen.
Das ist halt, muss man halt sehen, die Embolisation funktioniert nicht immer und hat auch Risiken. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz über die OP an sich. Das finde ich nämlich eigentlich ein ganz interessantes Thema. Die Hauptquelle ist ja die Arteria sphenopalatina. Die kommt ja ganz hinten raus, im Prinzip ein bisschen vor dem zwischen Tubenostium und Kieferhöhlenostium, kann man sagen, im hinteren Drittel der Nase. Und die kommt ja direkt aus dem Knochen dort. Kam aus dem Kanal raus und dann zweigt die sich auf. Da gibt es ja 2 Typen, ne, der Blutstillung. Man kann dieses Gefäß ja nicht klassisch ligieren mit einer Ligatur im eigentlichen Sinne, auch wenn man immer sagt, man ligiert das Gefäß. Man kann es koagulieren, also mit monopolar verschließen oder bipolar verschließen, oder man kann es klippen. Jetzt beginnen wir uns wieder auf dünnes Eis.
Absolut. Ich bin zu 100% Team koagulieren.
Ich auch.
Und genau, also die Sphenopalatina kommt eben dort raus, wo Gaumenbein und das Os Maxillare zusammenkommen. Und da kann man die gut aufsuchen und kann die darstellen. Und es ist immer einfach wichtig, den Hauptstamm darzustellen. Und da muss man wissen, da gibt es verschiedene anatomische Varianten. Es gibt einen Hauptstamm, der sich dann in der Nasenhaupthöhle aufzweigt. Es gibt aber auch, dass sich der Hauptstamm schon bevor er in die Nasenhaupthöhle eintritt, aufzweigt. Und dann gibt es ein, zwei, drei, vier Äste. Und da muss man einfach schauen, dass man die Anatomie darstellt, alle Gefäßäste identifiziert. Dann ist es wichtig, diese Gefäße komplett darzustellen. Also nicht nur zu gucken, wo ist es, und dann draufbraten, sondern wirklich sich die Zeit nehmen, dissezieren, 360 Grad um das Gefäß freilegen, und dann kann man die super bipolar koagulieren. Da gibt es extra bipolare Pinzetten dafür, dass man in dem Bereich hinten gut arbeiten kann. Und wenn man das macht, dann hat man eigentlich eine extrem gute Erfolgsquote. Die Patienten, die ich gesehen habe, die nach so einem Eingriff wieder geblutet haben, waren eigentlich alles Patienten, wo die Kollegen geklippt hatten und der Clip abgerutscht ist.
Ja, also Klippen ist, ich würde sagen, 50-50. Es gibt Klipper und Koagulierer. Klippen hat sicherlich auch ästhetische Aspekte, aber ich persönlich finde auch die Koagulation besser, und ich zeige es den Assistenten auch so. Gut, jetzt haben wir noch die Edmoidalis anterior. Die ist ein bisschen schwieriger in der Versorgung, muss man sagen, weil die ja häufig dann oben durch die Schädelbasis läuft, ne?
Genau. Auch da verschiedene anatomische Varianten, kann letztlich frei durch das Ethmoid laufen oder eben in der Schädelbasis. Und auch da gibt es Ultima Ratio Möglichkeiten, von in Anführungszeichen außen dran zu gehen und über die Augenhöhle sich das Gefäß darzustellen.
So habe ich das tatsächlich gelernt. Also ursprünglich war das hier die etablierte Methode, dass man das von außen aufgemacht hat und dann die Ethmoidalis anterior und posterior zugemacht hat. Aber das waren auch noch Zeiten, wo hier mehr Mikroskopiker unterwegs waren, weniger Endoskopiker, habe ich tatsächlich dann nie wieder gemacht.
Und das war dann auch noch der klassische Zugang, dass man dann letztlich mit einer Narbe im Gesicht rumgelaufen ist. Tatsächlich über das Endoskop gibt es heute da auch bessere Möglichkeiten. Präkarunkulär kann man das natürlich auch machen und kann dann ohne sichtbare Narben da an diese Gefäße dran. Aber ist eher wirklich selten.
Genau.
Gut, jetzt haben wir die Blutung gestillt. Wie sprechen wir mit dem Patienten? Was geben wir dem Patienten an Verhaltensempfehlungen mit? Er soll sicherlich irgendwie so 7 bis 10 Tage die Nase nicht stark schneuzen.
Ja, wenn es geht.
Wenn es geht, ja. Aber es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum es nicht gehen sollte.
Ja gut, es ist halt dieses, also schneuzen richtig. Ja, Problem ist Niesen. Und da sagen wir ja oft auch bei Ohroperationen, ja, niesen Sie mit offenem Mund.
Das ist
gar nicht so einfach.
Das ist schwierig für den einen oder anderen Patienten. Genau, und es gibt Studien mit Kindern, da hat man geschaut nach Epistaxis. Die eine Gruppe hat eine antiseptische Salbe für 4 Wochen appliziert, die andere eben nicht. Und da hat man gesehen, dass so eine antiseptische Salbe das Rezidivrisiko mindern kann. Aber das sind relativ kleine Effekte.
Ja gut, ja, wenn man vorne koaguliert hat und so eine große Koagulationsnarbe hat, ist auch eine Applikation von Salbe sinnvoll, also kann man machen, ja. Aber man sollte halt nicht mit der Salbe in der Nase rumbohren, ne? Das gibt es ja auch, diese kleinen Nasensalben, die man in die Nase reinschieben kann, nicht, dass man da was verletzt.
Genau, also insgesamt ist der Rat ja, die Nasenschleimhäute einfach zu befeuchten.
Gut, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich die Epistaxe schon relativ umfassend besprochen. Mir fällt im Moment gar nichts mehr ein, und ich denke, dass wir dann heute eigentlich schon fast mit unserer ersten Folge am Schluss sind.
Ja, wenn ich jetzt so gucke, wir haben tatsächlich jetzt ein paar Minuten über die Epistaxis gesprochen. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass wir zwei so lange über Nasenbluten sprechen können. Aber lass uns doch in der Folge zu Ende kommen. Weiß gar nicht, ob es groß eine Zusammenfassung benötigt, aber willst du dich mal an einer Zusammenfassung probieren?
Ja, das war jetzt ja relativ kompakt. Also wir haben eben über Nasenbluten gesprochen und zwar, was man bei der notfallmäßigen Vorstellung vom Patienten machen muss, was die ersten Maßnahmen sind, wie wir in der Akutsituation vorgehen und wie die Therapieoptionen sind. Also lokale Koagulation, Tamponaden und dann schlussendlich auch operative Interventionen und Embolisationen.
Ja, exzellent. Hätte ich jetzt auch nicht treffender zusammenfassen können. Dann würde ich sagen, auch wenn ich das Gefühl habe, wir könnten noch mehrere Stunden weiter über das Thema sprechen, kommen wir zum Ende der Folge. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter halsüberkopf@med.uni-tübingen.de. Und dann bleibt mir zum Schluss wie immer noch zu sagen, dann war das Folge 22 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab, talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.